It's time. Time for Tomorrow Watches. Das ultimative Watch Special von Tomorrow. Mit Tom Junkersdorf und dem Mann, der mehr über Uhren weiß als der ewige Kalender. Tim Strake. Founder und Shareholder von Chrono24, der größten Uhrenplattform der Welt. Tomorrow Watches. Für Uhrenlover, für Entscheider, für alle, die ihrer Zeit voraus sind. Bevor der Podcast startet, das erste Learning. Manche Dinge, nein, die lernst du nicht in der Schule, nicht in der Uni und ganz sicher auch nicht mit KI. Die wichtigsten Lektionen kommen, na klar, vom Leben selbst. Draußen, auf der Straße. Genau dort fühlt sich Cupra zu Hause. Eine Marke für alle, die ihren eigenen Weg gehen. Die nicht warten, bis ihnen jemand sagt, wie Erfolg funktioniert, sondern es selbst herausfinden und auch selbst herausfinden wollen. Der neue Cupra Raval ist genau dafür gemacht. Ein voll elektrisches Urban Car, nicht angepasst, sondern geprägt von Haltung. Für Menschen, die Stadt nicht nur fahren, sondern erleben. Und das passt perfekt zu Tomorrow. Denn hier geht es um Klarheit statt Konvention. Um Mut statt Mitlaufen. Um Menschen, die gelernt haben, Wachstum entsteht nicht durch Anpassung, sondern durch Erfahrung. Durch Erfahrung, die du machst. Wenn du mehr wissen willst, schau dir den Cupra Raval an. Jetzt auf cupra.de. Und jetzt viel Spaß mit Tomorrow und all den Rebellen, die ihren eigenen Weg gehen. Hey Tim, das erste Tomorrow Watches nach der Pepsi, nachdem Rolex die legendäre Pepsi eingestellt hat. Eine völlig neue Zeitrechnung für die ganze Industrie, oder?
Auf jeden Fall eine mega spannende Nachricht. Das ist schon ganz schön eingeschlagen.
Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass du hierher kommst zum Podcast mit einer Pepsi am Handgelenk, dass du schnell noch eine Pepsi dir geschnappt hast. Aber ich sehe, du hast da was ganz anderes. Was ist an deinem Handgelenk?
Du, ich habe, und da konnte ich auch gar nicht anders heute, ich habe meine Speedmaster dabei und das hat auch einen ganz besonderen Grund. Ich war diese Woche in Bordeaux und habe dort einen Zero-G-Flight gemacht, also einen Flug in der Schwerelosigkeit. Und die Speedmaster war ja die erste Uhr auf dem Mond und auch die Uhr, die ikonische Uhr, die für Raumfahrt, Space steht. Und ich war nicht im Space, aber ich habe zumindest mal einen Vormittag immer mal wieder Schwerelosigkeit erleben dürfen. Also wahrscheinlich werde ich nie näher dran kommen. Und da ging es natürlich nicht anders, als genau diese Uhr zu tragen.
Bitte, warum das denn? Was machst du so in deiner Freizeit? Und muss man sich das so vorstellen? Hier ist schön Shareholder, Chrono24, hab einen freien Tag, da gehe ich mal eben in die Schwerelosigkeit. Oder wie bist du das?
Nein, zum einen ist es ein absoluter Kindheitstraum, irgendwann mal. Der ursprüngliche Kindheitstraum war natürlich irgendwann schon mal Astronaut zu werden. Das habe ich sehr schnell aufgegeben. Aber als ich dann mitbekommen habe, dass man schon als Privatperson auch die Möglichkeit hat, diesen Schwerelosigkeitsflug, diese Parabelflüge zu machen, habe ich da schon lange Interesse dran. Und dann hat sich halt die Möglichkeit ergeben, in einer großen Gruppe von vielen anderen Unternehmern, auch eine sehr spannende Gruppe, mit der wir da unterwegs waren, organisiert wurde das Ganze übrigens von einem der Flixbus-Gründer, von Jochen Engert. Jochen, dir nochmal vielen, vielen Dank, dass du das möglich gemacht hast. Ja, und dann war das eine super Crowd und natürlich ein Wahnsinnserlebnis. Und es war auch ein Astronaut dabei, der uns während dieser ganzen Parabeln begleitet hat, der selbst dreimal wirklich in der Schwerelosigkeit auf der ISS war, der selbst auch ein Uhrenliebhaber war, natürlich auch ein großer Anhänger von Omega, der selbst auch eine Komplikation entwickelt hat, woraus Omega dann auch eine Uhr gemacht hat, die speziell für Astronauten, die in einer Mission sind, getragen werden. Keine mechanische Uhr, was natürlich unter Uhrenliebhaber immer so das Nonplusultra ist, aber das war eine digitale Speedmaster, die Omega Skywalker X33, die das besondere Feature hat, dass sie die Urzeit und den Nachmischenbeginn, also wie viele Tage, wie viele Stunden, Minuten, Sekunden nach Mischenbeginn vergangen sind. Auch ein ganz, ganz lauter Alarm. Also wenn man da irgendwie mal einen Alarm auch braucht, dass der sehr, sehr laut ist, dass man auf keinen Fall verpasst. Und das Feature hat er mitentwickelt. Ich habe natürlich auch mal so leise nachgefragt, ob er Interesse hätte, die Uhr irgendwann mal zu verkaufen. Aber da war nicht so ein Interesse. Aber es war ein Wahnsinnstag, unglaublicher Spirit und Vibe, dieses Mal das mal zu erleben.
Bitte nimm uns mal mit in dein Leben. Wie stelle ich mir das vor? Dann bist du unterwegs und dann kriegst du eine WhatsApp von deinem Flixbus-Freund und der sagt, hey Tim, was machst du morgen Nachmittag? Wenn du nichts vorhast, komm einfach mit, wir machen einen Flug in die Schwerelosigkeit. Oder wie funktioniert das bei euch?
Also die Anfrage, die kam schon irgendwie ein halbes Jahr vorher. Wir haben es noch einmal verschieben müssen, weil die Fluglotsen in Frankreich gestreikt haben und dann nicht ganz klar war, ob wir alle nach Bordeaux kommen konnten. Bordeaux ist die einzige Option mittlerweile, wo man diese Flüge weltweit machen kann, weil diese Flüge so extrem aufwendig sind. Diese Flüge werden von 3 Piloten gesteuert gleichzeitig. Und diese Skills sind gar nicht so einfach zu bekommen. Es gab eine Zeit lang auch mal die Option, das in Las Vegas zu machen, als Touristenattraktion. Aber das wurde auch eingestellt, weil es einfach zu aufwendig ist. Und in Bordeaux wird das halt in erster Linie aus wissenschaftlichen Gründen gemacht. Also zum einen werden da Astronauten trainiert. Zum anderen werden da auch wissenschaftliche Experimente durchgeführt, wo man halt Schwerelosigkeit braucht. Aber dadurch, dass die Piloten auch hin und wieder Trainings machen müssen, hat man sich dann dort entschieden, dass man diese Trainingsflüge für Piloten eben mit Touristen macht, mit Leuten wie uns, die auch dafür bezahlen mussten. Aber ein großer Teil dieser Summe geht auch als Spende in die Weltraumforschung. Dann hat sich das Ganze auch noch ganz gut angefühlt. Und da diese Flüge auch sowieso gemacht werden müssen, aus Trainingszwecken, muss man jetzt auch nicht das Gefühl haben, dass in so einer Zeit von Kerosinknappheit vielleicht zu viel Kerosin verbraucht wurde. Und es war auch ein ganz interessantes Flugzeug. Es war nämlich die Konrad Adenauer, mit der die Merkel und der Scholz lange geflogen sind. Nachdem das Flugzeug ausgemustert wurde, wurde das umgebaut und damit werden jetzt diese Zero-G-Flights in Bordeaux gemacht.
Und da kann jeder mitmachen, das kann jeder buchen. Es gibt keinen. Du musst nicht ein Astronaut sein oder wenigstens ein Hobby-Astronaut.
Du kannst es nicht so ganz einfach buchen, aber man kann, wenn man da die entsprechenden Kontakte hat und die hatte jemand aus der Gruppe, kann man solche Flugzeuge für einen Vormittag chartern. Also eine einfache Buchungsmöglichkeit gibt es da meines Wissens nicht. Aber wenn man die Kontakt hat, man kommt da wahrscheinlich schon noch irgendwie dran. Ich bin jetzt auch nicht der Einzige, wir waren nicht die Einzigen, die das machen. Dann kann man eben diese Flüge machen. Und wir wurden dann am Vorabend, waren so die ganzen Einweisungen, wo man auch entsprechend Anzug bekam und auch gewisse Techniken dann damit gesagt bekommen hat, um Übelkeit zu vermeiden. Da wirken so starke G-Kräfte. Also man hat die Zeit der Schwerelosigkeit, wo man 0 G, also G ist die Erdanziehungskraft, hat. Aber man hat im Gegenzug auch beim Anflug und Ausgang der Parabeln entsprechend 1,8 G. Und das ist brutale, das sind schon eine extrem starke Einwirkungen auf den Körper. Also zum Vergleich, ein Raketenstart hat 1,5 G. Ja, und das hat uns auch der Jean-François dort erzählt, der das selbst ja auch dreimal erleben durfte und da waren es 1,8 G. Und wenn man während dieser 1,8 G den Kopf auch nur leicht bewegt, wird einem sofort schlecht. Und dann ist der Spaß vorbei. Und wir hatten schon alle auch Medikation bekommen. Es wurde uns dann auch erklärt, wie das genau funktioniert. Und man muss halt während dieser extrem starken G-Kräfte, darf man den Kopf nicht bewegen und muss einen Punkt fixieren, um auch gar nicht in die Nähe dessen zu kommen, den Kopf nur leicht zu bewegen. Und das war auch ganz lustig, zum Beispiel, wenn die Schwerelosigkeit dann aufhört, fällst du wirklich abrupt runter, kann noch versuchen, man hat so 1-2 Sekunden Zeit, dann schnell sich auf den Boden zu legen. Aber wenn man das nicht geschafft hat, dann fiel man wirklich wie ein Stein runter und sobald dann die hohen G-Kräfte kamen, durfte man sich nicht bewegen. Und ich bin einmal auf 2 andere draufgefallen und wir lagen dann zu dritt aufeinander und mussten sofort in eine Schockstarre gehen und so für 30 Sekunden uns nicht bewegen, einen Punkt fixieren. Und das waren, glaube ich, auch sehr lustige und amüsante Bilder, wie wir dann alle aufeinander lagen und uns einfach nicht mehr bewegt haben, weil wir natürlich alle vermeiden wollten, dass es schlecht wird. Weil dann ist der ganze Aufwand umsonst. Dann ist es der wahre Horror, wenn du noch 16 Parabeln fliegen musst, von insgesamt 16 Parabeln, und dir schlecht ist und du einfach nur willst, dass es aufhört. Und das ist auch 2 von uns passiert.
16 Parabeln, das heißt 16 mal richtig hoch und 16 mal komplett steil runter?
Genau, es geht also von 6.500 Metern geht es 2.000-3.000 Meter hoch und dann entsprechend wieder runter. Und man muss sich das so vorstellen, die Flugzeuge gehen sehr steil hoch, bis zu 47 Grad Steigungswinkel. Und dann kommt irgendwann das Kommando von dem Pilot Ejection. Dann wird das Flugzeug sozusagen freigelassen und bewegt sich wie ein Stein, der geworfen wird. Und der Stein fliegt dann hoch, fällt am Ende wieder runter. Und diese drei Piloten, einer ist nur fürs Seitenruder zuständig, einer macht nur Höhenruder und einer macht Gas. Und dann ist da noch ein Chefpilot, der das alles koordiniert. Die versuchen das Flugzeug dann genau auf dieser Flugparabel, die auch einen Stein hätte, den du geworfen hättest, zu halten. Und das sind dann genau 22 Sekunden. Und in diesen 22 Sekunden hat man eine Schwerelosigkeit. Also man geht dann mit 47 Grad Steigung hoch bis zur Spitze und geht dann im Sturzflug runter. Und das war auch meine große Sorge. Wie fühlt es sich an, in einem Flugzeug zu sein, wo man weiß, dass das im Sturzflug nach unten fliegt? Da hatte ich echt Angst. Aber du bist in dieser Schwerelosigkeitskammer, wo auch keine Fenster sind, so beschäftigt mit diesem Thema Schwerelosigkeit und Vermeidung von Übelkeit in den kurzen 1,8G-Phasen, dass man da ich hatte zumindest keine Zeit, drüber nachzudenken, dass ich eigentlich gerade im Sturzflug bin und konnte das dann auch echt genießen.
Aber also, gab es diesen Moment, wo du gesagt hast, oh Gott, was mache ich hier, bitte lass mich raus? Oder war das für dich von Anfang an so ein super Spaß?
Das war für uns alle ein Megaspaß. Wir haben geschrien vor Begeisterung. Das war echt wie irgendwie Kinder, die den ersten Schnee erleben. Es war wirklich so ein ganz besonderes First-Time-Ever-Erlebnis. Und wir haben das alle total genossen, bis auf diejenigen, die so ein bisschen mit der Übelkeit zu kämpfen hatten. Und die haben auch die ersten drei Parabeln langsam gestartet. Die erste Parabel war sozusagen das Leben auf dem Mars, wo man ein Drittel der Schwerelosigkeit hat. Da konnte man schon springen und beim Kopf auch an die Decke stoßen oder einhändig Liegestützen machen. Obwohl auch einer bei ihm auf dem Rücken saß, konntest du einhändig Liegestützen machen. Aber man hatte noch Schwerelosigkeit. Und danach hatten wir zwei Parabeln, das Leben auf dem Mond sozusagen. Die Mondschwerelosigkeit, ein Sechstel der Erdschwerelosigkeit. Das war schon sehr nah an der totalen Schwerelosigkeit. Und dann ab der vierten Parabel war es dann komplette Schwerelosigkeit, wo du dich einfach im Raum floaten lassen konntest. Und dann, ich bin dann einmal im Kreis gelaufen, also ich habe mich während dieser Pausen und der starken G-Phasen auf den Boden gelegt. Da war alles ausgepolstert, da waren noch keine Sitze in diesem Bereich. Und als dann die Zero-G anfing, bin ich dann einmal so um den ganzen Flugzeugrumpf gelaufen. Also das war schon sehr spektakulär, wenn du einfach so einen Raum einmal rundläufst. Und einmal habe ich mich beispielsweise einfach an die Decke gesetzt. Und hab so nach oben, beziehungsweise dann nach unten geschaut und sah die ganzen anderen da. Das war auch irgendwie ein beeindruckendes Erlebnis. Und da musste ich natürlich erstmal, weil es Dienstag war, und Dienstag trage ich immer sehr gerne Speedy Tuesday, die Speedmaster. Und da die Speedmaster ja die erste Uhr auf dem Mond war, war das für mich natürlich außer Frage, dann noch diese Uhr mitzunehmen und der das mal zu ermöglichen, zumindest in Zero-G zu kommen, wenn schon Space zu weit weg ist.
Sensationell. Aber bitte, wie muss ich mir das vorstellen? Habe ich das gerade richtig verstanden, dass du in der Schwerelosigkeit mal eben einarmige Liegestütze gemacht hast und noch ein Kumpel von dir, der Flixbus-Gründer, auf deinem Rücken sitzt und ihr so richtig so Boys Club-mäßig, du irgendwie in 8000 Meter Höhe einarmige Liegestütze mit deiner Omega Speedmaster machst? Oder
wie stell ich mir das vor? Also wir haben alle möglichen Spielchen da oben gemacht und es ist natürlich auch einfach easy, ja, wenn du keine Erdanziehungskraft in dem Maße hast. Es ist ein Wahnsinnserlebnis, ja. Und wir haben da verschiedene Sachen gemacht. Wir haben auch mal versucht zu trinken, wo wir mal so eine Bubble Wasser im Raum haben floaten lassen. Wir haben mit Bällen gespielt. Wir haben auch so ein paar Sachen dann in einer Gruppe gemacht. Einfach mal uns zu 10 Leuten so eingehakt. Und da war das ein Ring. Und da war noch sehr viel Begleitpersonal dabei. Da war ein Arzt dabei. Wir waren eingeteilt in 4 Gruppen. Jede Gruppe hatte einen Safety Instructor. Und dann auch mein Betreuer, es waren 2 Fotografen dabei, ein Videograf und die Piloten. Also es war schon eine große Gruppe. Und die haben dann als wir uns dann alle eingehakt haben, uns beispielsweise gedreht. Und dann war das so ein Ring, der die ganze Zeit in der Schwerelosigkeit sich gedreht hat. Das ist schon, also es war ein unglaubliches Erlebnis. Und auch wenn sich das kurz anhört, 22 Sekunden pro Parabel, also es war auch kurz, hört sich nicht nur an, Aber das ist ein Gefühl und ein Erlebnis, das man ja bis ins Lebensende mitnehmen wird. Und da werde ich noch so oft dran denken. Insofern sind es nicht nur diese 22 Sekunden mal 16, sondern die ganze Erinnerung daran. Und es ist einfach, ich beneide schon diejenigen, die sowas mal lange erleben dürfen. Also der Jean-François, der Astronaut, der dabei war, der hat, glaube ich, in Summe knapp 28 oder 28 Tage das erleben dürfen. Natürlich auch nochmal mit diesem Blick auf die Erde. Das ist schon sehr beneidenswert.
Oh, das glaube ich. Ich merke gerade, dass ich meine Bucketlist erweitern muss. Memo an meine Bucketlist, bitte. Ich möchte auch einen Parabelflug machen. Und wirklich, wir wollen gleich über Uhren reden. Aber eine Frage noch, weil ich es eben auch nie erlebt habe. Wie fühlt sich Schwerelosigkeit überhaupt an?
Leicht. Leicht fühlt sich's an. Es ist... Ja, tauchst du?
Ich glaube nicht tief genug. Ich glaube nicht tief genug. Ich tauche aber eben nur so weit, wie ich tief tauchen kann, aber nicht irgendwie so Profi.
Aber es geht in die Richtung, wenn man also Flaschentauchen macht, was ich auch schon längere Zeit mache, wo man ja auch eine gewisse Leichtigkeit unter Wasser spürt. Und die hat man da halt auch, aber ohne diese ganzen, das Wasser, was einen bremst, die ganze Technik, die man auf dem Rücken hat, sondern du bist einfach unglaublich frei und leicht. Also das ist schon, ich glaube, so kann ich es am besten beschreiben. Und es macht natürlich auch immer, spielt natürlich eine Rolle, mit wem man das zusammen macht, wenn du in einer interessanten Gruppe bist mit tollen Leuten, die alle vor Begeisterung schreien und sich wie kleine Kinder freuen und überhaupt so Dinge, die man zum allerersten Mal im Leben macht, haben ja immer einen ganz besonderen Reiz. Und das ist was ich zum ersten Mal in meinem Leben gemacht habe. Wahrscheinlich auch zum einzigen Mal. Das ist ja sowas, was man dann auch nicht so oft machen kann. Und ich habe es wirklich wahnsinnig genossen. Es war ein unglaubliches Erlebnis. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist leider nicht so ganz leicht zu organisieren. Und natürlich auch nicht umsonst. Aber wenn man sich überlegt, dass man sich dann lebenlang dran erinnert, kann man das, glaube ich, auch rechtfertigen.
Ich habe dich natürlich gleich getrackt, weil ich ja wusste, dass wir uns heute hier treffen und habe gesehen, das kostet rund 8.000 Euro. 7.950 Euro kann man sich offenbar so ein Ticket, ja sicher nicht, aber sich dafür bewerben. Aber das ist ungefähr die Größenordnung. Also man kann sich entscheiden, kaufe ich mir eine Uhr oder kaufe ich mir eine Experience und sage, ich gehe in die Schwerelosigkeit und dahin, wo ja alle Uhrengeschichten hingehen oder hingehen wollen, weil ich meine, die ganze Uhrenwelt geht sich um die Fliegerei, dreht sich um den Mond, um Mondphasen. Ich meine, dichter kann man ja als Uhrenfan seiner Leidenschaft gar nicht kommen, oder?
Absolut, ja. Das war schon echt ein unglaubliches Erlebnis. Und dadurch, dass die gerade Omega mit diesem Thema halt auch immer sehr intensiv spielt, hat sich das dann für mich auch irgendwie alles passend angefühlt.
Heute sagen ja unglaublich viele Marken, ja, wir waren auch auf dem Mond, wir haben irgendwie den Mond erfunden oder die Mondphase erfunden, aber Omega, klär uns da mal auf, die waren wirklich die Ersten, die das auch offiziell für die NASA gemacht haben. Das war der Apollo 11 Flug, das war im Jahr 1969 und da ging es wirklich darum, dass die Uhr praktisch als Navigationsmittel brauchten, wenn alles andere ausfallen sollte, oder?
Genau, ich glaube, das war sogar schon einige Jahre vorher, als die Uhr ausgewählt wurde. Ich glaube, es war 1960. Und es hatten 5 Marken, haben Uhren eingereicht. Also die NASA hat aufgerufen, wenn ihr möchtet, schickt uns Uhren, dann testen wir diese Uhren und gucken, welche unseren Test standhält. Und dann hat Rolex eine Uhr geschickt, Longines, Omega. Irgendeine Marke hat auch eine Wanduhr gestickt. Die hatten das Request for Proposal nicht so richtig gelesen. Dann waren es nur noch 4. Und dann hatte die NASA 10 Tests, um diese Uhr zu testen. Das ist das, was mir der Astronaut uns vorgestern erzählt hat. Und dann war der erste Test und nur eine einzige Uhr hat den ersten Test bestanden. Das war die Omega Speedmaster. Und dann sind die schon sehr in Schwitzen gekommen, so okay, jetzt haben wir noch 9 weitere Tests, dann hoffen wir mal, dass die Speedmaster auch die 9 weiteren Tests besteht. Und die Speedmaster hat die 9 weiteren Tests bestanden. Und deswegen wurden alle Astronauten mit der Speedmaster ausgestattet. Und man sieht das auch in den Filmen, in den Bildern von früher, auch im The First Man. Das ist ja so die Geschichte der des Astronautenteams, was für diese erste Mission ausgebildet wurde, da siehst du auch, dass die ständig diese Speedmaster Professional tragen. Und so ist diese Uhr einfach sehr, sehr ikonisch geworden. Und als dann die Apollo 13, auch übrigens noch eine sehr tragische Geschichte, bei der ersten Mondlandung hatten dann Mike Collins, Buzz Aldrin und Armstrong ihre Speedmaster, und die haben aber nur eine Speedmaster dann mit runter auf die Mondoberfläche genommen, um Gewicht zu sparen. Hatte nur Buzz Aldrin seine dabei. Und Armstrong hat seine oben gelassen. Und das war die erste Uhr auf dem Mond. Und es ist wahrscheinlich auch dadurch eine der ikonischsten Uhren aller Zeiten geworden, die wahrscheinlich nur noch so, ja, die Daytona von Paul Newman, die so in dieser Liga ist. Und dann sollte die in dem Smithsonian Museum in Washington ausgestellt werden. Und Buzz Aldrin hat die dann dahin geschickt. Und die ist in der Logistik verschollen. Also die ist weg.
Die gibt es nicht mehr.
Wer weiß. Also es kann sein, dass sie jemand gestohlen hat und gar nicht weiß, was er da besitzt. Es kann sein, dass sie weggekommen ist. Aber diese Uhr existiert nicht mehr. Man weiß nicht, wo sie ist. Und das ist natürlich schon besonders tragisch, dass genau diese Uhr, die es erstmalig auf den Mond geschafft hat, dass die einfach nicht mehr existiert. Und als dann die Apollo 13-Mission kam, die dann ja abgebrochen wurde wegen der Probleme und zurück auf die Erde navigiert werden musste und alle Systeme ausgefallen sind, da haben die Astronauten mit der Speedmaster die Laufzeiten der Steuerungsdüsen gesteuert, um so den richtigen Eintrittswinkel zu definieren. Weil wenn der nur, ich glaube, das ist nur ein Grad zu flach, dann schafft die Sonde nicht den Eintritt und wird abgestoßen. Und wenn es eben ein Grad zu steil ist, dann ist der Eintrittswinkel zu steil, die Geschwindigkeit zu groß und diese Kapseln verglühen. Also das ist ein ganz, ganz schmaler Grad an Winkeln, den man haben muss, um sicher zur Erde zu kommen. Und das wird halt mit Steuerungsdüsen gesteuert. Und das haben die dann mit der Omega Speedmaster entsprechend getimed, weil es nur wenige Sekunden sind, die diese Steuerungsdüsen laufen dürfen. Insofern hat sie da auch einmal der Crew geholfen, sicher zur Erde zurückzukommen. Und wer weiß, wenn sie die Speedmaster nicht gehabt hätten, wer weiß, was passiert wäre. Und da wurden auch eben damals mechanische Uhren ausgewählt mit einer hohen Widerstandsfähigkeit. Also es ist eine besondere Uhr. Und es ist damals eben auch noch keine PR-Geschichte gewesen, sondern wirklich eine technische Meisterleistung, warum die NASA die so ausgewählt hat. Also nicht so, dass Omega dafür bezahlt hat, sondern sie haben einfach gute Uhren gebaut. Und heute wird diese Geschichte natürlich immer noch erzählt und bei Uhrensammlern, die Omega Speedmaster Uhren mögen, sammeln, löst wahrscheinlich immer noch Gänsehaut aus.
War das dieser legendäre Houston, we have a problem Moment?
Genau. We have a problem, but we have a Speedmaster.
Ich meine, das ist ja für Omega natürlich sensationell. Ich meine, das kannst du ja Marketing gar nicht erfinden, so eine Geschichte.
Nee, das kannst du wirklich nicht erfinden.
Was mich aber wundert, ist natürlich heute aus Marketing-Sicht, warum Omega den Namen nie verändert hat, warum sie immer bei Speedmaster geblieben sind und nicht gesagt haben, hey, wir nennen das Moonmaster, Omega Moonmaster, damit du klarer machst.
Naja, der Nickname ist die Moonwatch. Und auch jetzt als die in der, ich will nicht sagen Plastik, sondern Biokeramik-Version von Swatch rauskam, da war es auch die Moon Swatch. Also das ist die Moonwatch, aber es ist eben die Serie Speedmaster. Und also den Mond haben sie da schon auch gut untergebracht.
Ich hätte zumindest als Omega mal drüber nachgedacht, ob man es nicht einfach draufschreibt. Das ist für die Leute auch einfacher zu verstehen, weißt du, wenn das nur der Nickname ist, Moonwatch, aber wenn es draufsteht, ist was anderes. Ich meine, nimm zum Beispiel die Rolex Daytona, die heißt ja auch nicht einfach Rolex Rennstrecke, sondern haben sie auch gesagt, hey, das ist Daytona, das ist der coolste und legendärste Ort für Rennen.
Es war damals schon ein ziemlich ikonischer Name, Speedmaster, würde ich mal vermuten. Und eine so ikonische Uhr wie die Omega Speedmaster, da änderst du nicht den Namen. Also
guter Punkt.
Das ist sowieso generell, es ist das Thema Marke, haben uns bei Chrono24 auch mal viel mit beschäftigt. Ich war ja auch nicht immer überzeugt, dass wir den perfekten Markennamen haben, Chrono24. Aber es ist meistens trotzdem nachteilig, einen Namen zu ändern, als einen Namen, der Historie hat, einfach weiter zu nutzen. Also wir haben uns bei Krono 24 entschieden, den Namen zu halten, obwohl wir die 24 nicht unbedingt perfekt fanden. Omega hat das, glaube ich, auch richtig entschieden. Die machen das schon sehr, sehr gut. Die haben ihre Marketing-Hausaufgaben da gemacht.
Hast du einen anderen Namen für Krono 24 im Hinterkopf gehabt? Jetzt kannst du es ja sagen, Tim. Jetzt kannst du es sagen.
Ja, wir hatten einen im Hinterkopf, der wahrscheinlich auch nicht so perfekt gewesen wäre. Wir haben dann versucht, die Domains zusammenzukaufen. Wir haben ja diese Domain gekauft damals, weil wir diese Traction auf der Plattform schon hatten und oder gesehen haben und dann darauf aufbauen wollten. Und wir wollten halt den Namen ändern. Das war timepieces.com. Wahrscheinlich auch nicht so eine gute Wahl, weil es ein sehr generischer Name ist, der am Ende auch nicht so richtig stark zu branden ist. In Deutschland ist es eben nicht so generisch, aber im Englischen sind Timepieces halt Uhren. Und wahrscheinlich wäre es dazu generisch gewesen. Und was ich dann total faszinierend fand, ich bin dann kurz, nachdem wir diese Marke übernommen haben, das Unternehmen gegründet haben, bin ich dann so ein bisschen rumgereist und habe unsere Kunden, unsere wichtigsten Kunden besucht in Hongkong, in Amerika. Und die fanden den Namen alles super. Und die meinten, diese 24, das passt ja auch so gut zur Uhrenindustrie. Und in Deutschland ist diese 24 ja eher verbunden mit günstig, Preisvergleich, eigentlich gar nicht so, wie du dich positionieren willst, wenn du super teure Uhren verkaufst. Und dann habe ich zum einen gelernt, dass dieses 24 ein deutsches Phänomen ist. Das gibt es nur in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, in Österreich, Schweiz und Deutschland. In anderen Ländern hat man nicht einfach an eine Domain 24 drangehängt, wenn man die eigentliche Domain nicht bekommen hat. Und bei Uhren habe ich sogar dann gedacht, eigentlich wäre ja Krono 12 dann noch viel passender gewesen, wenn man es von der Seite mal betrachtet. Aber da wären wir natürlich auch nie drauf gekommen, eine Plattform Krono 12 zu nennen. Und würde sich natürlich auch ziemlich ort anhören.
Du meinst 12 wegen AM, PM?
Ja, ich meine, 12 ist natürlich die Uhrenzahl, die Stundenzahl. Okay, ja. Und historisch ist die 12 natürlich auch eine Zahl, die stärker mit der Uhrzeit verbunden ist als die 24.
Tim, lass uns mal von einer ikonischen Uhr, von der Omega Speedmaster, zur nächsten ikonischen Uhr kommen. Und du weißt wahrscheinlich schon, wovon ich spreche. Die Pepsi, legendäre Pepsi. Wir haben es ja in unserem letzten Tomorrow Watches gehabt. Wir haben es gebreakt, dass die Pepsi vom Markt genommen wird. Und mal ein kleines Feedback hier aus der Community Tomorrow Watches. Wir haben ja auch echt viel Hate bekommen dafür. Also der Podcast war sensationell erfolgreich. Es haben uns aber so viele geschrieben, die gesagt haben, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin Händler. Ich habe sie gerade noch bestellt. Das ist alles nur ein Gerücht. Und was ihr da verbreitet, das stimmt alles nicht. Und dann war jetzt die Watches and Wonders in Genf und da wurde es offiziell gemacht, Pepsi is over. Und du hast es gewusst als einer der Ersten.
Naja, es gab Gerüchte in der Szene und diese Gerüchte habe ich natürlich auch mitbekommen. Wir haben es dann auch wirklich kurz vor der Messe auch aus sehr vertraulichen Quellen nochmal zugespielt bekommen. Aus unternehmensnahen Quellen. Und es gibt ja in den USA diese Wettplattform, wo alle möglichen Wetten rund um alle möglichen Themen angeboten werden. Und da war dann auch die Wette, wird die Pepsi eingestellt? Und man konnte da, ich glaube, 33% Gewinn machen, wenn man auf das Einstellen gewettet hätte. Ich habe noch kurz versucht, ob ich da einen Account öffnen kann, aber aus Compliance-Gründen geht das nur für Amerikaner. Wir hatten dann am Ende ja auch sehr sichere Informationen. Zum Zeit des Podcasts war das ein Gerücht, was auch noch heftig debattiert wurde, weil ich erinnere mich auch noch, dass viele Händler gesagt haben, wir haben noch nichts gehört, wir können die nach wie vor ordern. Aber man hat auf Krono 24 auch beispielsweise schon gesehen, dass das Suchvolumen hochgegangen ist. Die Uhr wurde in der aktuellen Referenz immer so zwischen 18.000 und 19.000 Euro gehandelt. Und die Suchanfragen, die sind dann insbesondere mit Bestätigung auf der Watches and Wonders ums Fünffache gestiegen. Und die Preise sind dann auch nochmal steil hochgegangen. Also das ist dann nochmal auf mittlerweile 23.000 bis 24.000 Euro in der aktuellen Referenz, also mit der Keramiklünette. Und der Preis zeigt weiterhin steil nach oben. Also wahrscheinlich kann man sogar jetzt noch zuschlagen. Die alten Modelle, die alten, älteren Referenzen, die haben sich auch ein bisschen bewegt, aber nicht so stark nach oben wie jetzt die aktuelle Referenz. Und es ist natürlich eine sehr besondere Uhr, die wurde ja ursprünglich für Pan Am entwickelt, als also eine so der ersten echten Tool-Watchers für Piloten, um immer zu erkennen, wann ist Tageszeit, wann ist Nachtzeit, wenn man unterwegs ist, dass man weiß, wann ist zu Hause jetzt Tag, wann ist Nacht. Und dabei eben der blaue Teil dieser ikonischen zweifarbigen rot-blauen Lünette für Nacht und der rote Teil eben für Tag. Und der Fun Fact ist, dass es auch eine Uhr gab, die fürs Bodenpersonal gemacht wurde, in Weiß. Und die ist viel seltener und auch aus Sammlersicht dann vielleicht sogar noch begehrter, weil das Bodenpersonal natürlich nicht so viel Geld hatte, sich diese Uhr kaufen zu können, im Vergleich zu den Piloten damals. Und deswegen ist die auch noch ein Stück weit seltener.
Die Pepsi wurde erfunden 1954, also auch eine wahnsinnig lange Geschichte. Ich meine, über 70 Jahre auf dem Markt, ikonische Marke und jetzt vom Markt. Ich würde gerne für die Tomorrow Watches Community mal ein Insight sagen, weil wir auch unglaublich viel Feedback bekommen haben beim letzten Mal. Ja, ihr sagt immer, wir wissen das aus guter Quelle, wir wissen das von Insidern. Das klingt so, fand ich witzig, die Formulierung habe ich ein paar Mal gefunden in den Kommentaren. Das klingt so nach Paulaner Biergarten, als würden wir da sitzen wie im Biergarten und einfach so eine lustige Geschichte erzählen. Aber ein Insight einfach mal für alle ist, ich glaube, jeder weiß, wie krass du vernetzt bist. Ich meine, du bist der Founder und Shareholder von Chrono24, der erfolgreichsten Uhrenplattform der Welt. Du machst nicht nur Parabel, Flüge, sondern bist eben auch bei der Watches in Wonders. Du bist super vernetzt mit allen Playern im Markt, mit CEOs, mit den Entscheidern. Und wer das auch immer mal checken will, schaut mal in die Kommentare bei Tomorrow Watches, wie viele CEOs da auch kommentieren und viele aus der Uhrenbranche, die da kommentieren. Wir kriegen nach jeder Folge unglaublich viel Feedback eben auch von C-Level aus der Branche, die uns Informationen geben, die uns auch helfen, hier diesen Podcast zu machen, die aber natürlich immer sagen, hey, nenn meinen Namen nicht, weil sie es nicht dürfen oder weil sie fürchten, wenn sie was über eine Konkurrenzmarke sagen, dass das natürlich negativ auf sie abfällt, nach dem Motto, was redet der hier über uns, was verrät er hier, unsere Geheimnisse, warum verrät er, dass die Pepsi eingestellt wird. Deshalb können wir die Namen und Personen nicht nennen. Aber ich kann euch versichern, dass wir hier, was hier im Podcast gesagt wird, wirklich verifizieren, doppelt und dreifach, um zu checken, ist das wirklich wahr, passiert das wirklich? Und deshalb ja auch im letzten Podcast von uns die Prediction, dass die Pepsi eingestellt wird, dann ja eben auch officially von Rolex ein paar Tage später bestätigt. Also das nur mal so zum Hintergrund, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, wir wissen das aus sicherer Quelle. Ihr könnt sicher sein, wenn Tim das sagt, dann ist die Quelle mindestens C-Level. Also das nur mal so zum Hintergrund. Tim, jetzt hat Rolex das gemacht. Das ist für viele, die jetzt vielleicht auch nicht so tief in der Uhrenbranche sind, ist das so ein Schritt, den viele einfach nicht verstehen. Ich meine, im Vergleich zu anderen Marken, das wäre so, als würde Hermes die Callyback plötzlich einstellen oder würde Mercedes die G-Klasse einstellen. Also irgendwas, was Menschen wirklich gerne haben. Und dann stellt so ein Brand so ein Modell ein. Warum?
Naja, echter Luxus ist natürlich auch Knappheit. Und wenn eine Uhr zu populär wird für eine Marke und man als Marke wirklich auch langfristig denkt, und es gibt, glaube ich, wenig Marken, die so langfristig denken wie die familiengeführten Luxusuhrenhersteller, insbesondere Rolex, dann ist das kein Lippenbekenntnis, dass man Knappheit macht, sondern dann zieht man das doch regelmäßig durch. Und ich vermute mal, dass die Pepsi vielleicht auch ein bisschen zu populär war für Rolex. Wir haben ein ähnliches Beispiel auch vor 2-3 Jahren bei Patek Philippe gesehen, die super ikonische Stahl-Nautilus eingestellt haben, wo auch die Sammler gesagt haben, wie kann das passieren? Aber genau das macht es eben aus. Als Luxusmarke will ich einfach echte Begehrlichkeit schaffen. Und da gehört es auch manchmal dazu, eine Uhr irgendwann auch einzustellen, um die Begehrlichkeit hochzuhalten. Sie wurde schon mal eingestellt und ist dann zurückgekommen. Ich würde es auch nicht ausschließen, dass es wieder passiert. Ich habe auch so es durchaus auch als eine Option gesehen, dass bei der jetzigen Watches and Wonders, die große Uhrenmesse, die vor 2 Wochen in Genf stattgefunden hat, dass da schon zumindest Gerüchte kamen, aber war nichts zu hören. Aber ist sicherlich so, dass in ein, zwei Jahren da auch nochmal drüber nachgedacht wird. Aber das ist einfach eine Stärke, die eine Marke hat, die nicht auf den Umsatz des nächsten Quartals schaut, sondern die sagt, hey, wir wollen langfristig eine hohe Begehrlichkeit haben. Und da gehört es auch immer mal wieder dazu, eine Uhr einzustellen, obwohl sie gerade gut läuft. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied zu einer Marke wie Mercedes, die natürlich doch in erster Linie, gerade in der jetzigen Zeit, die Quartalszahlen im nächsten Quartal im Kopf haben. So denkt Rolex nicht. Rolex fragt sich, was wollen wir für ein Unternehmen an die nächste Generation übergeben? Und da spielt einfach Exklusivität, Begehrlichkeit eine große Rolle. Und die schafft man natürlich nicht, wenn man immer nur das produziert, was alle haben wollen, sondern da muss man auch mal sagen, so, hier machen wir mal einen Strich runter und wer sie hat, kann sich freuen und kauft weiter Uhren. Vielleicht machen wir das auch mit einer anderen Marke, mit einem anderen Modell. Es zeigt einfach, wie souverän diese Marken geführt werden.
Das ist wirklich Markenführung Next Level. Und Rolex hat es gemacht, Patek Philippe hat es gemacht, du hast es gerade erwähnt mit der Nautilus. Und jetzt ist natürlich auch der Druck groß für die nächste Trophy Watch für Audemars Piguet. Was ist mit der Royal Oak? Wann wird die eingestellt? Wann muss die eingestellt werden? Das kann doch AP nicht auf sich sitzen lassen, dass sie die einzigen sind, die immer noch die Trophy Watch verkaufen, währenddessen die anderen gesagt haben, hier, guck mal, wir sind so cool, wir brauchen das gar nicht mehr.
Naja, die können die also komplett einstellen. Auch Patek Philippe hat die Nautilus-Serie nicht komplett eingestellt, sondern diese eine ikonische Referenz. Und es gibt ja weiterhin auch eine Weißgold-Variante und es gab jetzt auch eine, also zum Jubiläum der Nautilus, war 50-jähriges Jubiläum, ist auch nochmal eine Limited Edition gerade neu rausgekommen, auch eine ganz einfache, super schlichte Time-Only Nautilus. Also es ist ja so, dass es dann nie so ganz vorbei ist. Auch nach dem damaligen Einstellen gab es ja noch einmal eine Special Edition mit Tiffany's zusammen, wo eine 5711, das war diese ikonische Referenz mit der ikonischen Farbe Tiffany's, das türkisgrün Zifferblatt noch einmal rauskam. Und da wird auch schon immer wieder was passieren. Also die machen das schon sehr, sehr clever. Aber sie haben auf jeden Fall den Mut, auch ihre Bestseller einfach mal komplett einzustellen. Und das zeigt einfach die Stärke von solchen Marken. Und ich war ja gerade in Genf. Der Uhrenindustrie geht es gerade nicht so gut, muss man sagen. Also natürlich sagt das keiner der Hersteller, aber zwischen den Zeilen konnte man das sehr, sehr deutlich raushören, dass die sich alle sehr große Sorgen um ihre Absatzzahlen machen.
Warum? Weil gerade wieder Krieg ist, Iran-Krieg, Lieferkettenprobleme, überall woanders Kriege, dann natürlich der ganze Trump-Wahnsinn mit Zöllen hier hoch, da wieder runter am nächsten Tag. Oder warum geht's der Uhrenbranche aktuell nicht gut?
Ja, ich glaube, die ganzen Dinge, die du gerade sprichst, die sind für ganz, ganz viele Produkte sehr relevant. Aber für diese oberen 5% der Menschheit, die sich diese Uhren leisten können oder leisten wollen, spielen genau diese Dinge einfach keine große Rolle. Wir sehen auch bei Chrono24 gerade, dass gerade der amerikanische Markt eine extreme Wachstumsdynamik hat. Was man ja auch auf den ersten Blick gar nicht so erwarten würde. Die Probleme kommen daher, dass in der Corona-Phase, wo ein unglaublicher Uhrenhype entstanden ist und eine wahnsinnige Nachfrage da war, viele Marken die Preise extrem angehoben haben. Warum? Weil sie es konnten. Ja? Und auch da haben schon die familiengeführten Marken, also Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex, nicht in dem Maße mitgespielt. Die hätten ihre Preise auch verdoppeln können und hätten ihre Uhren weiterhin verkaufen können in ähnlichen Stückzahlen, haben sie nicht. Aber die anderen Marken haben das durchaus getan und haben die Gunst der Stunde genutzt und die Preise angehoben. Dann hat sich in der Zeit danach auch der Schweizer Franken nochmal deutlich nach oben bewegt, was die Uhren einfach nochmal teurer gemacht hat. Dann ist es ja auch kein Geheimnis, dass der Goldpreis extrem hochgegangen ist, was die Uhren auch nochmal deutlich teurer gemacht hat. Und dann haben wir einfach ein extrem hohes Preisniveau erreicht. Und so, dass sich auch Sammler, auch Menschen, die das Geld schon haben, aber auch trotzdem die Frage stellen, ist es angemessen, für eine vielleicht doch normale, schlichte Uhr 15.000, 20.000 Euro auszugeben? Und da sind einfach viele zu dem Schluss gekommen, nee, das ist einfach zu teuer. Ja, das ist die Uhr nicht mehr wert. Und gerade bei den nicht familiengeführten Marken ist auch so, dass der Werterhalt gar nicht so drastisch ist, wie man das jetzt bei Patek Philippe oder Audemars Piguet und Rolex sieht. Ja, da ist es fast ein bisschen egal, wie teuer die Uhren sind, weil sie ihren Wert halten, weil einfach eine so große Nachfrage da ist, auch bei hohen Preisen. Das ist bei den anderen Marken nicht so. Das heißt, die müssen sich schon sehr genau überlegen, zu welchen Preispunkten sie die Uhren auf den Markt bringen. Und ich habe das auch sehr stark in Gesprächen mit Journalisten gesehen, die natürlich auch starke Multiplikatoren sind, die auch sagen, die Uhren sind heute einfach vielfach zu teuer. Und gerade wenn auch die Warteschlangen nicht mehr da sind, was bei vielen Marken auch heute nicht mehr der Fall ist, man kann in die Läden gehen und die meisten Uhren, jetzt mal abgesehen von den familiengeführten Marken, einfach wieder kaufen. Und dann fragt man sich natürlich schon, ist das jetzt ein angemessener Preis? Und genau andersrum ist es halt so, dass bei den, und das spreche ich jetzt gar nicht nur für Chrono24, aber wir sehen das natürlich auch gerade extrem, dass bei den Händlern, die mit gebrauchten Uhren handeln oder Plattformen, insbesondere natürlich bei uns, bei Chrono24, eine extrem große Nachfrage gerade ist, weil die Preisabstände zwischen den Einzelhandelspreisen im Laden und auf der Plattform enorm groß sind, sodass man teilweise 30-40% unter Liste kaufen kann. Und die Uhr ist vielleicht sogar ungetragen oder ein, zwei Jahre alt. Aber das ist ja bei einer Uhr, die eine Lebensdauer von 100 Jahren hat, dann auch in der Regel kein Problem. Und deswegen sieht man da gerade eine enorme Wachstumsdynamik. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass in den letzten zwei, drei Jahren eine extrem große Kaufzurückhaltung war, weil die Preise gefallen sind und niemand in die fallenden Preise reinkaufen wollte. Deswegen hat sich sehr viel Kaufkraft aufgestaut. Jetzt sind die Preise stabil, steigen wieder leicht. Und jetzt wird auch diese ganze Kaufkraft, die sich da angestaut hat, sozusagen freigelassen. Und deswegen sieht man da im Pre-Owned-Bereich eine extrem große Dynamik. Sicherlich auch bei Rolex Pre-Owned, die ja auch mittlerweile ein sehr relevantes und großes eigenes Programm haben. Aber bei Chrono24 sieht man das eben auch, dass die Preise wieder ansteigen, die Nachfrage geht sehr, sehr hoch. Also wenn man gerade nach einer Uhr sucht, ist wahrscheinlich kein schlechter Zeitpunkt, die Suche ein bisschen zu intensivieren.
Total spannend. Das heißt, der normale klassische Markt, ich gehe zum Händler, ich gehe in den Store, will eine Uhr kaufen, krieg sie ja vielleicht gar nicht, weil ich nicht irgendwie VIP bin oder lang genug auf der Liste stehe. Dieser Markt, der klassische Markt, da machen sich alle Sorgen, auch in Genf, aber Pre-Owned steigt. Trotz Krise, trotz Krieg.
Absolut. Genau so ist.
Was bedeutet das jetzt für die Pepsi? Ich habe natürlich jetzt nach dem offiziellen Announcement von Rolex, dass es vorbei ist, unglaublich viele Menschen gesehen, die plötzlich eine Pepsi hatten und gesagt haben, hey, schau mal, ich habe eine. Haben wahrscheinlich darauf gehofft, dass sie jetzt schon erstes Angebot kriegen. So nach dem Motto, oh, ich würde die gerne abkaufen. Freunde haben mich auch schon gefragt, ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt zu verkaufen? Woran erkenne ich jetzt eigentlich einen guten Zeitpunkt zum Verkaufen? Was wäre dein Rat für alle, die jetzt eine Pepsi haben? Würdest du sagen, jetzt verkaufen, den Hype mitnehmen? Oder sagst du, warte noch mal 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, dann kriegst du ein 5-faches, ein 10-faches davon?
Also erstmal würde ich sagen, wer eine Pepsi hat, hat die wahrscheinlich nicht emotionslos wie eine Aktie gekauft, sondern hat die Uhr gekauft, weil es eine tolle Uhr ist und weil es eine ikonische Uhr ist. Und nur weil die jetzt ein bisschen im Wert gestiegen ist und gerade vielleicht eine sehr große Nachfrage ist, glaube ich, sollte man sie nicht verkaufen. Wenn man irgendwann mal darüber nachdenkt, die Uhr zu verkaufen, bin ich mir ziemlich sicher, dass in 5 Jahren der Preis deutlich höher sein wird als jetzt. Also wir sehen auch bei Chrono24, die Preisentwicklungskurve geht gerade steil nach oben. Und wir sehen auch, Stand heute, wir haben gerade eben nochmal reingeschaut, auch keinen Knick nach unten. Ja, also wahrscheinlich ist der beste Zeitraum sehr weit in der Zukunft. Und gerade jetzt kann man sich an ihr ja auch sehr schön erfreuen, weil man weiß, nicht jeder kann einfach in den Laden gehen und eine kaufen. Also zumindest die aktuelle Referenz, ja.
Das ist das Tolle übrigens, wenn man einen Podcast mit Tim macht, dass man einfach noch in die aktuellen Charts reingucken kann. Ich will nicht zu viel verraten, aber da geht es wirklich bei der Pepsi Hockey-Stick-mäßig hoch. Deshalb natürlich gleich die zweite Frage. Wenn ich noch keine habe und sage, wow, ist das ein gutes Invest? Ist das jetzt noch ein guter Moment einzusteigen, noch schnell versuchen, 2, 3 Pepsi als Invest zu kaufen und zu sagen, ja, die lege ich mir mal 3 Jahre, 5 Jahre hin. Ganz emotionslos, einfach nur um zu sagen, hey, ich flippe das, wie es ja auch lange Zeit in diesem Uhrenbusiness gut ging, wo man einfach Uhren kaufen und schnell verkaufen konnte, dass man sagt, ich steige jetzt in das Pepsi-Business ein, oder sagst du, der Preis ist jetzt schon zu hoch, Tom, lass es.
Es ist immer relativ schwer, die Zukunft zu prognostizieren. Und die Zahlen, die wir haben, gehen natürlich auch nur in die Vergangenheit. Ich würde generell sagen, dass man Uhren nicht als Investment kaufen sollte. Man sollte sich an der Uhr erfreuen und sollte sich auch daran erfreuen, dass sie auch als Investment gut funktioniert. Aber man muss auch sagen, dass diese Flipper-Mentalität, die ja in der Hype-Phase auch sehr ausgeprägt war, das hat schon deutlich wieder abgenommen. Und diejenigen, ich glaube, es sind viele durch dieses Flipping in den Markt reingekommen und haben gemerkt, ey, eigentlich sind Uhren auch unabhängig von der Wertentwicklung einfach echt coole Items und macht Spaß, sie zu haben. Und diejenigen, die auch da keine Emotionen entwickeln können, die sind aus dem Game wieder ausgestiegen. Und da würde ich auch sagen, da gibt's wahrscheinlich andere Dinger. Da ist wahrscheinlich eine Nvidia-Aktie, wenn man sich da ein bisschen informiert, oder ein paar andere Dinge gerade spannender oder vielleicht auch eine Kryptowährung, wo man wahrscheinlich, wenn man dieses reine Gambling möchte, vielleicht auch ein paar Produkte hat, die auch ein bisschen leichter zu kaufen und zu verkaufen sind. Ja, Uhren muss man sich ja schon so ein bisschen informieren, den richtigen Händler finden. Klar, bei Chrono24 hat man eine große Bandbreite an Anbietern, kann die Preise vergleichen. Aber ich würde sagen, an die Flipper, lasst die Uhren lieber denjenigen, die auch eine Emotion dann da mit dabei haben.
Aber da mache ich schnell den Test, Tim. Wenn ich jetzt hier eine Pepsi habe und sage, hey, der normale Ladenpreis ist 11.000, ich biete sie dir an für 23, Tim, neu, ungetragen, mit Papieren. Was würdest du sagen?
Ich finde es ja auch spannend, Uhren immer von Menschen zu kaufen, die auch dann die Uhr auch mitprägen. Ja? Und da wäre das ja vielleicht für mich auch nochmal was Besonderes. Aber ich weiß nicht, ob er da jetzt ins Geschäft käme. Also für 23 kriegt man sie ja auch bei Chrono24.
Okay, du bleibst hart. Tim, lass uns Big Picture machen. Wir sind nach der Watches and Wonders, der größten Uhrenmesse der Welt. Du warst da, du warst mittendrin. Lass uns mal ein paar Learnings mitnehmen. Du hast gesagt, die Stimmung ist eher so nicht so toll. Und was hast du mitgenommen? Was sind so deine Learnings? Und vor allem natürlich, was sind die Uhren, die dich da am meisten begeistert hat?
Vielleicht noch mal so ein bisschen Hintergrund. Watches and Wonders, uns sagt das natürlich was, aber einigen von euch ja vielleicht auch nicht. Das ist das zentrale Event der Uhrenindustrie und es gibt wahrscheinlich wenig Industrien, die so stark von einem einzigen Event abhängen. Das ist also jetzt mehr als, ich sag mal, einfach nur eine Messe, sondern es ist wirklich ein zentrales Event, was nicht nur auf der Messe, sondern auch in der ganzen Stadt stattfindet. Gehostet wird das also ursprünglich initiiert von Rolex, Richemont und Patek Philippe, die dann diese Foundation ins Leben gerufen haben als Nachfolger von der SIHH. Das war so die ursprüngliche Show in Genf, die sehr stark Richemont dominiert war, wo dann auch in erster Linie Richemont-Marken präsentiert wurden. Und damals gab es ja noch die zweite große Messe in Basel, die viel, viel größer war, aber auch viel, sagen wir mal, messemäßiger war. Da war auch die Zulieferindustrie, die war gigantisch groß. Und der Uhrenindustrie war das immer alles nicht hochwertig genug. Und die Watches and Wonders, die das jetzt alles konsolidiert hat, die Basel World gibt es nicht mehr. Da stellen so mittlerweile 65 Marken aus. Das ist eine extrem hochwertige On-Invitation-Only-Messe. Also in den interessanten Bereich, also die ersten, ich glaube, das sind 5 Tage, kommt man auch nur mit Einladung rein. Mittlerweile machen sie, das ist auch neu, seit ein paar Jahren machen sie das. Erst gibt es immer so 2, 3 auch Public Days, wo dann auch alle möglichen Menschen rein können. Da wird es dann auch ziemlich voll. Aber in der eigentlichen Messezeit, wo in erster Linie Händler reinkommen, die auch dort ihre ganzen Orders platzieren und Journalisten, also sehr, sehr viele Journalisten und Influencer, YouTuber, sind, ich glaube, dieses Jahr waren so 55.000 Personen da. Wenn man mal diese Public Days abzieht, dann sind es so 25.000, 30.000 Menschen, die dort waren. Und wenn man sich überlegt, diese Messe kostet die Veranstalter circa 250 bis 300 Millionen Franken. Also pro Person, wenn man die Public Days mal außen vor lässt, pro Person geben die da 10.000 Franken aus. Und das sieht man natürlich, wenn man durch diese Hallen geht. Das ist also der Palexpo am Genfer Flughafen, wo das stattfindet. Wenn man mal so in die Toiletten geht, dann merkt man, dass es eine ziemlich heruntergekommene Halle ist, die überhaupt nicht nach Luxus aussieht. Aber sobald man wieder in dem Hauptbereich ist, das ist alles extrem hochwertig, luxuriös. Es ist alles kostenlos. Teure Getränke, Essen. Die Journalisten werden aus der ganzen Welt eingeladen. Ihnen werden die Hotels bezahlt. Also das ist eine extrem aufwendige Veranstaltung. Aber ein großes Thema ist natürlich auch immer, nicht nur wer ist da, sondern wer ist nicht da. Und das waren so die großen Themen dieses Jahr, war die Swatch Group, die nach wie vor nicht anwesend ist. Also die Arme sind weiterhin geöffnet. Aber der Hayek weigert sich einfach, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Deswegen fehlen halt Marken wie Omega, Breguet, Blancpain, Longines, die sind alle nicht da. Und wer auch nicht dabei ist, ist Breitling. Und diese Marken haben dann häufiger, also gerade Breitling hat das dieses Jahr gemacht, die sind dann auch in der Regel in Genf. In Genf spielt sich auch wahnsinnig viel dann in der Stadt ab. Und die haben dann da ihre Locations und machen so gerade ihre großen Announcements und Product Launches oft ein paar Tage vorher, um auch dann von dem ganz großen Presseansturm der Watches and Wonders nicht einfach stumm geschaltet zu werden. Und was ganz nett ist, dass auch die kleineren Marken, die auf der Watches and Wonders sind, die dürfen ihre Messe-News auch ein paar Tage vorher schon lancieren, um ihnen auch die Chance zu geben, dann nicht unter Patek Philippe und Rolex unterzugehen. Ja, und bei Breitling war das große Thema, dass sie den Relaunch von Universal Genève hatten, die neue Marke, die Georges Kern jetzt bei Breitling gekauft hat. Das sind jetzt ja drei Marken, Gallet, Breitling und Universal Genève. Einstiegspreise, Breitling das mittlere Niveau und dann eben das hohe Preisniveau bei Universal Genève.
Da hatten wir in unserem letzten Podcast ja die Frage gestellt, wie gut oder wie schlecht eigentlich Georges Kern schläft. Und was ja lustig ist, ich habe schon gesagt, was so unser Netzwerk ist. Auch da bietet sich an, schaut mal gerne in die Kommentare. Da seht ihr nämlich einen Kommentar von Georges Kern, höchstpersönlich, der unseren Podcast kommentiert hat und geschrieben hat, ich schlafe übrigens sehr gut.
Ist übrigens auch was echt interessant ist, auf der Messe bin ich wirklich viel angesprochen worden von Menschen, die den Podcast hören. Also fand ich schon sehr, sehr beeindruckt. Auch viele, die mich angesprochen haben, die ich gar nicht kannte, die durch den Podcast dann auf uns aufmerksam geworden sind. Und ich habe auch zum ersten Mal so das Gefühl, da regelmäßig nach Selfies gefragt zu werden von irgendwelchen wildfremden Leuten.
Sehr cool, sehr cool. Dann lass uns gleich mal mit Georges Kern anfangen. Also er sagt selbst, er schläft gut. Er hat jetzt sein Haus neu geordnet. Also vorher war es ja nicht nur Breitling, jetzt hat er die Marken dazugenommen und hat jetzt ein House of Brands gegründet, wie er das Ganze ja nennt. House of Brands klingt irgendwie so, finde ich, hier wie in München hier House of Communication, wie es, glaube ich, bei der Serviceplan Group heißt, so einen großen Agentur, hat er jetzt ein House of Brands gegründet und er ist der House of Brands Mastermind CEO und hat jetzt einzelne CEOs für die Marken bestimmt. Also eine völlig neue Struktur und nach eigenen Angaben, ich zitiere seinen Kommentar unter unserem Podcast, schläft er dabei sehr gut. Wie ist deine Einschätzung?
Auf jeden Fall ist das erstmal eine sehr spannende Entwicklung. Und er hat jetzt für jede dieser drei Marken Direktoren oder bei Breitling heißt es dann auch CEO engagiert, auch Namen, die man in der Branche kennt. Also zu Breitling ist, glaube ich, das war der Ex-CEO von Panerai, der da jetzt hingegangen ist. Also schon Leute, die ihr Handwerk verstehen. Aber er hat natürlich auch gleich dazu gesagt, dass wir machen das jetzt nicht so wie Swatch Group und Richemont. Aber es ist natürlich dann doch, hat es eine gewisse Ähnlichkeit in dieses Modell. Und jetzt muss man natürlich auch schauen, ich habe Georges Kern immer als jemanden erlebt, der echt ein super starker operativer CEO ist und dann stark ist, wenn er eine eigene Marke führt. Und er hat ja bei Richemont auch IWC zu dem gemacht, was IWC heute ist. Sicherlich auch einen sehr, sehr starken Footprint nach wie vor von Georges Kern in dieser Marke. Und hat dann bei Richemont eine übergeordnete Rolle eingenommen. Und ich hatte immer das Gefühl, seine Stärke ist schon eher die Hand selbst am Lenkrad zu halten der Marke. Und jetzt kann ich zwei Dinge passieren, dass er jetzt vielleicht in einer Rolle ist, wo er vielleicht gar nicht mehr so seine Stärke ausspielen kann. Oder dass er dass er sehr stark auch dann doch überall mit reinregiert. Und das ist ja etwas, was ich immer sehr stark in der Vergangenheit auch kritisiert habe, dass viele CEOs, gerade in der Schweiz, die zu den Gruppen gehören, nicht die Freiheit und Unabhängigkeit haben, die sie eigentlich haben müssten, um ihre Marken richtig erfolgreich zu machen. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ich kenne ihn natürlich in seiner Art und Weise, wie er das Unternehmen managt, auch nicht. Ich habe nie unter ihm gearbeitet. Aber ich würde mal vermuten, dass er schon einer ist, der auch sehr nah dran ist an den Leuten und auch sehr nah dran sein will, weil ihn natürlich der Erfolg der Marken auch sehr begeistert. Und da bin ich mal gespannt, wie viel Freiheit die einzelnen Directors oder CEOs dieser einzelnen Brands haben werden. Ob es dann eher so das Hayek-Modell ist, wo ich auch von den CEOs gehört habe, dass sie teilweise 10 WhatsApp-Nachrichten von ihm pro Tag bekommen, was sie zu tun haben und was sie nicht zu tun haben. Oder ob die doch ein bisschen mehr unternehmerische Freiheit bekommen. Ich glaube, Josh Kern hat, und ich habe auch mit ihm da mal drüber gesprochen, schon auch diese unternehmerische Freiheit, die er bei Breitling da bekommen hat, extrem genossen und auch einen richtig, richtig guten Job gemacht. Und jetzt ist mal interessant zu sehen, kriegen auch seine House of Brand Chiefs diese unternehmerische Freiheit und hat er sich auch echte Unternehmer geholt? Oder sind das jetzt nicht doch eher Manager? Und der eigentliche Unternehmer steht weiterhin oben drüber und reagiert da hart mit rein. Wenn ich eine Prognose abgeben dürfte, würde ich eher das Letztere erwarten, dass da schon auch am Ende sehr viele Fäden ganz oben bei Josh Kern zusammenlaufen. Das ist vielleicht bei 3 Marken auch noch ganz gut machbar. Aber mal schauen, ob er noch weitere dazu nehmen will. Ich hoffe sehr, dass nicht am Ende dann auch das daraus kommt, was wir bei den Gruppen sehen, dass eben doch vergleichsweise wenig Eigenständigkeit da ist.
Absolut. Also ich würde auch vermuten, dass der Druck eher größer wird, auch wenn er noch gut dabei schläft, weil in der Tat, das ist ja auch die Kritik an seiner Markenstrategie, dass viele sagen jetzt gerade, dass er eine neue Marke auf den Markt bringt, die im Preissegment bei 10.000 plus ist und dass das natürlich schwierig ist für eine Marke, die jetzt nicht schon gelernt ist für die Leute, sondern dass die erst neu kennenlernen müssen, diese Marke, und dann so einen hohen Einstiegspreis, dass das natürlich hoch ambitioniert ist, auch für Josh Kern.
Ja, das sind so diese zwei Welten, die sagen, okay, die Marke wird jetzt im hohen Preissegment positioniert und dann muss man natürlich auch diesen Preis nehmen, oder muss man sich diesen Preispunkt auch erst verdienen? Muss eine Marke nicht auch erst zeigen, dass sie in ihrer Wahrnehmung und Anmutung und auch in der Qualität diesen Preis gerechtfertigt? Schauen wir mal. Auf jeden Fall kann sich jeder ärgern. Ich mich auch. Die alten Universal Genève Uhren, die waren lange auf Krone 24 zu sehr, sehr niedrigen Preisen auch einfach noch zu bekommen. Aber das wird sich wahrscheinlich jetzt auch sehr schnell entweder schon normalisiert haben oder normalisieren, weil die Preise natürlich da auch mit hochgezogen werden. Und die echten Fans wollen dann ja meistens auch die Modelle haben von der Zeit, bevor sie in irgendwelche größeren Managementkonstrukte eingebaut wurden, so ähnlich auch in der Uhrenindustrie sind ja so in den, ich glaube, das war so in den 70er Jahren, wo so langsam diese Gruppen entstanden sind, da gibt's ja schon auch viele, die ganz bewusst Uhren von davor kaufen, als die Marken noch viel mehr Eigenständigkeit hatten. Und Okay. Dadurch dann auch viel mehr Charakter und Emotionen haben. Und nicht einer Markenarchitektur unterworfen sind, die von oben vorgegeben werden. Und das ist ja das, was ich schon oft auch geschrieben und gesagt habe. Das wäre schon ein großer Wunsch, dass man viel mehr Eigenständigkeit erlebt. Wir haben ja letztens auch über Digital Culture gesprochen. Da habe ich natürlich auch sehr viel Diskussionen in Genf geführt. Wird's rausgehen oder nicht? Ich glaube, im letzten Podcast habe ich mich am Ende, war meine Prognose, ja, wird rausgehen, um auch so ein bisschen einen Gegenpol zu Giesbert da aufzubauen. Ich habe auch M&A-Berater getroffen auf der Branche, also Berater, die bei Unternehmenskäufen und Verkaufen helfen. Deswegen gibt es schon eine Indikation, es scheint Unternehmenskauf und Verkaufaktivität in der Branche zu sein. Es waren auch, sonst hätte man diese Menschen dort nicht gesehen. Also sie wollten mir nicht sagen, wer sie beauftragt hat. Aber wir haben auch kurz einen Kaffee getrunken. Also da wird sicherlich was geben. Aber aus Sicht von Richemont lässt es sich einfach überhaupt nicht nachvollziehen, warum eine Marke wie Gégère Culture verkauft wird. Ich glaube, mein aktueller Take ist, ja, es laufen Gespräche und Richemont schaut mal, was so eine Marke wert ist, was natürlich auch mal ganz interessant ist, mal so zu gucken. Und es gibt vielleicht auch einen Preispunkt, wo sie verkaufen werden. Ich schließe mich aber mittlerweile nach den Gesprächen, die ich dort geführt habe, doch eher dem Camp an, dass es wahrscheinlich andere Marken gibt, die Richemont eher verkaufen sollte.
Okay. Und Tim, natürlich müssen wir über Rolex sprechen. Ich meine, es geht ja nicht, dass Sie nur eine Uhr vom Markt nehmen. Sie müssen ja auch irgendwas auf den Markt bringen. Was hat Rolex für uns mitgebracht?
Ja, es war ja das 100-jährige Jubiläum der Oyster. Das war ja so auch eines der ganz großen Herausforderungen der Uhrenindustrie, eine wasserdichte Uhr zu konzipieren. Und da wurde lange dran geforscht. Man hat erst versucht, und da waren Rolex auch die Ersten, die das mitgemacht haben, dass man einfach eine Uhr nochmal in ein komplett anderes Gehäuse legt, um diese Wasserdichtigkeit herzustellen. Aber das war natürlich dann schwierig, wenn man die Uhr aufziehen wollte oder stellen wollte, musste man dieses Gehäuse öffnen, die Uhr rausnehmen und sie dann stellen. Und da kam dann irgendwann mal diese Oyster-Technologie auf den Markt, wo Rolex einfach eine Möglichkeit gefunden hat, dass man die Schraube, die Krone verschrauben kann und auch, dass die Schraube über einen besonderen Mechanismus einfach wasserdicht ist. Und wasserdicht ist, da geht es nicht nur um Wasser, sondern eben auch um Staub und Schmutzpartikel, die in die Uhr nicht reinkommen sollten. Und das wurde 1926 dann auf den Markt gebracht, das Oysterwerk, also diese Wasserdichtigkeit. Und dann auch kurz danach mit einem absolut ikonischen Event gefeiert, als die Mercedes Gleitz den Kanal durchschwommen hat, also von Frankreich nach England geschwommen hat und das mit einer Rolex Oyster am Arm. Und das wurde natürlich auch wahnsinnig gefeiert und hat die Marke, die damals noch gar nicht so eine Luxusmarke war, sondern eher so eine Toolwatch, eine Uhr für die professionellen Menschen, auch einfach zu einer ganz besonderen Uhr gemacht hat. Und das hat Rolex natürlich auch an vielen anderen Uhren danach eingesetzt, und das war jetzt 100-jähriges Jubiläum. Und da sind auch ein paar, auch eine sehr bunte Uhr ist rausgekommen. Und es war ein sehr, sehr bewegender, emotionaler Film über diese Geschichte von Rolex und der Oyster. Den habe ich mir dann dort in Genf auch angeschaut. Also das muss man auch sagen, Storytelling kann halt auch kaum einer so gut wie Rolex. Die können nicht nur Uhren bauen, die können auch Geschichten erzählen. Und das tun sie schon einfach seit 100 Jahren. Das war wirklich wahnsinnig beeindruckend. Dann ist eine neue Daytona rausgekommen, eine ganz weiße, mit einem emaillierten Ziffernblatt. Muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Ja. Das ist natürlich sehr weiß. Hat auch schon so den Namen. Es gab schon mal eine sehr weiße Daytona, wo auch die kleinen Zeiger einen weißen Hintergrund hatten, die Albino genannt wurde. Dieser Name, der taucht dann jetzt natürlich auch sofort wieder auf. Ich glaube so, Emaille ist nicht so meins als Zifferblatt. Aber es ist sicherlich eine spannende Uhr, wo jeder auch froh sein kann, wenn er sie haben möchte, dass er sie kriegt. Wird sicherlich nicht so ganz einfach sein. Aber es waren jetzt nicht so die ganz großen Würfe, wie beispielsweise letztes Jahr, als Rolex die Landweller rausgebracht hat, wo einfach eine komplett neue Serie mit einem komplett neuen Uhrwerk präsentiert wurde. Das waren dann eher kleinere Schritte. Genau.
Aber warum gibt Rolex der Uhr nicht einen schönen Namen? Ich meine, wir haben die Pepsi, wir haben die Batman, wir haben die Daytona.
Die Namen sind nie von Rolex gegeben worden. Die Namen kommen immer aus der Community. Also das waren nie, das waren nie Namen, die Rolex erfunden hat. Das ist immer aus der Community herausgekommen.
Tolles Learning.
Und der Ben Clymer von Odinkee, der hat diese Daytona dann auch gleich Albino genannt. Aber eher als Bezug auf die ursprüngliche weiße Daytona, diesmal, ich glaube, wann war das, 84 oder so, die da schon mal rausgekommen ist. Und er hat aber auch schon dazu geschrieben, dass es jetzt nicht sein soll, dass die neue auch Albino heißt. Da muss man mal schauen. Aber in Genf haben die meisten schon Albino gesagt.
Okay, also.
Weil sie einfach sehr, sehr weiß ist.
Albino wird die neue Pepsi, oder?
Na, das ist ja auch eine ganz andere Serie. Ich glaube, das würde ich jetzt nicht sagen. Also das dazu ist die einfach auch, wird die auch nicht in den Stückzahlen an den Markt kommen. Also die wirst du so schnell nicht sehen. Die Pepsi ist natürlich auch in sehr großen Stückzahlen verkauft worden. Das wird ja mit der Daytona grundsätzlich nicht gemacht und das wird auch mit dieser nicht passieren. Also die wird schon immer ein deutlich exklusiveres Modell bleiben, auch mit einem anderen Preispunkt.
Okay. Tim, dann machen wir mal deine Liste, dein Resümee von der Watches and Wonders, deine Top 10. Was sind die wichtigsten Uhren, die sich jeder aus der Watch-Community, jeder Uhren-Fan unbedingt anschauen müsste? Also Rolex Daytona Albino haben wir gerade gelernt, ist auf jeden Fall auf der Liste, richtig?
Genau. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt 10 Uhren sein müssen, aber was ich kann einfach so ein paar Dinge nennen, die ich spannend fand. Ich war bei Ulysse Nardin auf dem Stand, die das Jubiläum der Freak gefeiert haben. Die hatte ich auch dabei, hatte ich auch am Handgelenk. Bin auch ein großer Fan von. Das ist ja diese Uhr, die eigentlich keine Zeiger hat, sondern die Zeiger sind das Uhrwerk. Das heißt, das Uhrwerk ist super beweglich und sowohl der Stunden- als auch der Minutenzeiger sind halt Teile des Uhrwerks und deswegen hat die Uhr eine unglaubliche Dynamik und Beweglichkeit. Und da ist eine neue Uhr rausgekommen, eine Super Freak mit Tourbillon und über 500 Teilen, wobei ein sehr, sehr großer Teil der Teile beweglich sind. Und wenn man gerade so diese Mechanik und Beweglichkeit mag, dann lässt sich das kaum zu toppen. Ist wahrscheinlich auch mit großem Abstand die komplizierteste Time-Only-Uhr. Also zeigt einfach nur die Uhrzeit an. Keine sonstigen Funktionen, aber trotzdem unglaublich kompliziert. Mit Tourbillon und eben Zeigern, die sich bewegen und jetzt auch noch die Möglichkeit, die Sekunden dort abzulesen. Also das war eine unglaublich spektakuläre Uhr, die aber auch hoch sechsstellig kostet. Ich glaube irgendwie 450.000 Euro, wenn ich mich recht erinnere. Also jetzt nichts, was man mal eben so nebenbei beim Shopping in der Stadt mitnehmen kann. aber hat mir echt gut gefallen und die hatten auch ein ganz nettes Gimmick dort. Die hatten einen Unitree G1 Roboter auf dem Stand, den ich zum ersten Mal live gesehen habe. Viele kennen ihn wahrscheinlich auch so aus den aktuellen YouTube-Videos. Und das ist schon echt eine beeindruckende Persönlichkeit, würde ich jetzt fast sagen, diesen Roboter mal live zu erleben.
Was hat dich daran beeindruckt?
Diese Persönlichkeit und Menschlichkeit
eines Roboters,
die diese Roboter hat. Ja. Und die haben ja ganz bewusst die Gesichter ausgelassen. Ja. Also diese Roboter haben als Kopf oft nur so Ringe und du schaust halt dann durch, weil die einfach gelernt haben, dass Menschen das creepy finden, wenn Roboter ein menschliches Antlitz haben. Und das hatte der auch. Aber trotzdem hatte man ein starkes Bedürfnis, diesem Roboter irgendwie die Hand zu geben und ihn mal irgendwie zu begrüßen. Und der hat dann so getanzt. Und dann hatte man eben so das Gefühl, er fällt gerade um. Und dann hat er sich aber wieder gefangen. Und nach einer Zeit hat man gemerkt, der macht das, um uns zu unterhalten. Also der macht das nicht, weil er wirklich umkippt, sondern er spielt damit. Mit diesem, ich fall um, alle aufpassen. Und ich falle ja gar nicht. Ich kann mich dann wieder fangen. Also das wirkt alles schon ziemlich menschlich und ziemlich beeindruckt.
Naja, dann, willkommen in unserer neuen Welt, würde ich sagen. Ich meine, jetzt hast du sie bei der Watches and Wonders, da hast du die humanoiden Uhren-Bots und ich meine, wir haben jetzt gerade Bilder gesehen aus China, dass die ersten humanoiden Roboter sogar schon Halbmarathon laufen in best Zeit, also viel schneller als ein Mensch. Mal eben 21 Kilometer so ein Roboter, der das läuft, also sensationell und ich glaube, auch in der Uhrenbranche werden wir wahrscheinlich als nächstes Roboter sehen, die dann auch einfach hier die neue Rolex haben und damit rumflexen und sagen, hier, ich bin irgendwie der Bot mit der Albino. Das wird das nächste sein, oder? Wir fangen an, Uhren zu kaufen für unsere Roboter. Wir tragen die gar nicht mehr selbst, sondern die Bots tragen unsere Uhren.
Ja, Tischtennis haben sie gerade verloren. Also es hat gerade ein chinesischer Roboter einen Tischtennisprofi geschlagen. Und Tischtennis ist nochmal eine ganze Ecke anspruchsvoller als ein Marathonlaufen, würde ich mal vermuten. Oder ein Halbmarathon. Es ist eine spannende Zeit. Naja.
Und wenn du eine Uhr, Tim, hättest mitnehmen können von der Watches and Wonders, eine einzige, welche wär's?
Also wenn ich sie einfach so hätte mitnehmen können, sagen wir so, Preis ausgeklammert, dann hätte ich die Super Freak mitgenommen. Die Uhr, die ich mir da hätte gekauft, wenn ich mir da eine hätte kaufen können, dann wäre es wahrscheinlich die Overseas in Grün, die Dual Time.
Und gab es auch irgendwas, was dich enttäuscht hat bei der Messe, wo du sagst, wow, da hattest du mehr erwartet?
Enttäuscht kann ich so gar nicht sagen, aber was ich anders erwartet hätte, aber rückblickend dann auch wiederum ganz faszinierend fand, war der Stand von Audemars Piguet. Audemars Piguet war zum ersten Mal auf der Messe, also auch eine große Spannung, die kommen zurück. Waren dann aber gar nicht so in dem Bereich von Rolex, Patek Philippe mit dem Stand, sondern eher im Eingangsbereich, was ich schon so ein bisschen überraschend fand. Aber vielleicht auch so ein bisschen, weil sie sich ein bisschen später entschieden haben. Und sie haben dort gar keine Neuheiten präsentiert, sondern sie haben die Geschichte von Audemars Piguet präsentiert. Also man musste sich auch anstellen. Ich hatte nicht so viel Zeit. Ich war nur zwei komplette Tage dort. Musste mit dem Zug anreisen, weil Lufthansa mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Bin am Vorabend noch angereist. Also ich hatte dann zwei volle Tage, aber so viele Termine und habe so viele Leute getroffen, dass es dann halt schwierig war, jeden einzelnen Stand so richtig zu erleben. Ich hätte mir super gerne den Audemars Piguet Stand noch angeschaut, aber waren eben lange Schlangen. Und die haben halt einfach erstmal mit dem ersten Auftritt auf der Messe über die Entwicklung und Geschichte von Audemars Piguet gesprochen, was sehr viel positives Feedback bekommen hat. In Zukunft wird Audemars Piguet sicherlich dort auch Uhren präsentieren. Aber das fand ich auf den ersten Blick enttäuschend, aber rückblickend würde ich sagen, eine tolle Geschichte.
Was mir fehlt, wenn ich sagen darf, weil du gerade sagst, tolle Geschichte. Weißt du, wir haben den Podcast angefangen und du hast deinen Parabelflug geschildert und du hast die Geschichte erzählt von deiner Omega Speedmaster. Weißt du, die erste Uhr auf dem Mond, das war so bam, ne? Oder jetzt mal eben so nebenbei Rolex mit der Geschichte, dass Hans Wilsdorf, der Founder von Rolex, der hier auch aus der Nähe von München kommt und dann nach London gegangen ist, am Anfang seiner Karriere da diese Marketing-Idee hatte, Mann, da ich muss irgendwas machen für mein Brand. Und dann gab es diese Sekretärin Mercedes, wie sie hieß, die Schwimmerin war und die wollte durch den Ärmelkanal schwimmen. Und er hat ihr die Uhr mitgegeben und hat gesagt, das ist für ihn Marketing-Tool. Und dann hat die es nicht ganz geschafft, weil das so kalt war. Und sie musste kurz, bevor sie an der französischen Küste war, aufgeben. Aber Hans Wilsdorf war so schlau und hat gesagt, ja, aber die Uhr hat's geschafft, die Uhr hat's unbeschadet überstanden und hat eine ganzseitige Anzeige damals in der London Times geschaltet, dass seine Uhr die erste war, die durch den Ärmelkanal geschwommen ist. Und heute finde ich, wenn du über diese Messe guckst, die versuchen alle irgendwie Geschichten nochmal zu erzählen. Aber ich habe das Gefühl, sie machen keine Geschichten mehr. Sie gehen nochmal in ihr Archiv und gucken, hey, gibt's noch irgendwas, was ich von KI umschreiben lassen kann, was ich bei Claude eingeben kann und kann meine Unternehmensgeschichte nochmal neu machen? Oder was ist wirklich das Neue? Und ich muss sagen, als ich deinen LinkedIn-Post gelesen habe, es ist immer total spannend hier an alle aus der Watches-Community, ihr müsst unbedingt Tim auch auf LinkedIn folgen. Da hast du ja auch geschrieben am Ende, ja, es war solide.
Ja, also von den Ständen her muss man vielleicht nochmal über einen Stand sprechen. Also wenn du mich fragen würdest, welcher Stand hat dich am meisten beeindruckt, dann würde ich sagen IWC. IWC hat das Thema Weltraum dort gespielt und das haben sie wirklich gut gemacht. Auch nicht gimmickhaft, sondern wirklich, wirklich hochwertig und viel in Anlehnung an die geplante Raumstation, die gebaut werden soll, wo IWC ja auch so eine Art Sponsor, / Kooperationspartner ist. Und zum Beispiel plant man diese Raumstation in ferner Zukunft, wenn die mal größer wird, zu einem großen Rad zu machen und zu drehen, um da eine künstliche, lustigerweise Anziehungskraft zu erzielen, dass man nicht notwendigerweise ständig in Zero-G lebt, weil das auch ein paar Nachteile hat. Also habe ich auch vorgestern erlebt oder gehört, wenn du meinetwegen ein Jahr in Schwerelosigkeit lebst, dann kriegst du irgendwann Probleme mit den Augen und das ist noch gar nicht ganz klar, inwieweit das reversibel ist, wenn du wieder unten in Schwerkraft bist. Das heißt, da versucht man künstlich Schwerkraft zu erzeugen, indem man einen großen Ring baut, der sich dann dreht und du außen in dem Ring eben Fliehkraft hast, die dann als Schwerkraft fungiert. Und IWC hatte diesen Stand dann auch ganz leicht wie einen kleinen Ausschnitt aus diesem Ring konzipiert. IWC hatte so eine Schlafkoje, wo du dann auch vielleicht nicht wirklich schlafen konntest, weil du keine Schwerelosigkeit hattest, aber du konntest auf jeden Fall mal das Gefühl haben, wie dich diese Schlafsäcke in der Schwerelosigkeit festhalten, dass du da auch gut schlafen kannst. Das habe ich dann auch mal kurz ausprobiert. Und die hat noch eine ganz tolle Performance, wo ein Gefühl der Schwerelosigkeit kam. Das war so eine Olympia-Gewinnerin aus dem Turnen, die dort dann in der Höhe eine Tourenperformance gemacht hat, die ein Gefühl von Schwerelosigkeit vermittelt. Und es war wirklich extrem professionell, extrem hochwertig gemacht. Und IWC hat auch eine Uhr entwickelt, speziell für die Schwerelosigkeit. Wirklich auch eine komplette Neuentwicklung, die dort ausgestellt wurde. Also es ist schon so, dass du so im Kleinen oder auch teilweise im Größeren dann da interessante Geschichten hörst. Aber muss natürlich auch sagen, dass klar, es ist in einer 100 Jahre alten Branche, ist vieles natürlich irgendwo schon als Thema da gewesen. Aber trotzdem finden die Marken es dann doch immer wieder, dass die Themen nochmal neu beschreiben können. Und aktuell ist jetzt auch keine Phase, wo so ein ganz großer Hype da ist, sondern alle versuchen auch, ihre Kunden an die hohen Preise zu gewöhnen. Die wollen ihre Preise natürlich auch nicht senken, weil das ein Zeichen von Schwäche ist. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass wir gerade in einer Phase sind, wo man eine noch aufwendigere, noch teurere, noch besondere Uhr machen will, sondern eher auch wieder ein gesundes Verhältnis von Preis und Leistung herzustellen, so dass die Menschen kaufen. Weil abgesehen von den familiengeführten Marken haben die anderen Marken schon einen substanziellen Verkaufsdruck. Das muss man auch einfach sagen. Und also ich fand IWC hat das echt gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Also Hut ab.
Okay, für mich klingt das, was du gerade sagst, nicht nach Speedmaster, für mich klingt das nach Slowmaster. Die Uhrenbranche geht vom Gas. Neue Namen, Slowmaster, weil wir trauen uns nichts mehr.
Aber Tim, es gab ja noch eine andere Location, über die wir vielleicht auch nochmal sprechen sollten. Also es gibt da sehr viele Locations in Genf, wo dann Uhren präsentiert wird. Und eine Sache, da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, weil wir als Chrono24 das gesponsert haben, Chronopolis, der komplette Gegenentwurf. Eine total relaxte Location, eher studentisches Umfeld, mitten in Genf, auf dem Genfer See, mit Bier und Cocktails und eher T-Shirts als Krawatte, Uhren auch im eher unteren Preissegment, Marken, die man vielleicht noch nicht so kennt oder gerade erst kennengelernt hat. Aber auch das fand ich extrem inspirierend, dann als kompletten Gegenentwurf von der Watches and Wonders auch sowas wie Chronopolis zu erleben. Und kann auch jedem nur raten, der nächstes Jahr die Möglichkeit vielleicht nutzen möchte, nach Genf zu fahren, nicht nur den Hochglanzteil dieser Stadt in der Woche zu erleben, sondern auch den coolen, lässigen Teil, wo man vielleicht auch Dinge findet, die noch ein bisschen frischer sind. Und da war alles sehr, sehr nahbar. Auf der Watches and Wonders kommst du in viele Stände gar nicht rein. Da brauchst du Einladungen, du musst Händler sein oder ein hochkarätiger Journalist. Und sonst siehst du das alles nur von außen. Und bei Chronopolis, dann stehst du da mit einem Bierchen und redest mit dem Founder der Marke über die Uhren. Und das hat halt auch was. Aber es ist ja alles viel kleiner und ich fand es spannend, beides erleben zu können.
Absolut. Und in der Zwischenzeit bis zur nächsten Watches and Wonders, ein kleiner Tipp von Tim, macht einfach mal einen Parabelflug, testet mal die Schwerelosigkeit mit der Uhr eurer Wahl, um einfach zu sehen, wie gut funktioniert sie wirklich. Tim, vielen, vielen Dank. Hat wieder super Spaß gemacht, auch zu erleben, was du erlebst. Shoutout hier an Cupra, das wir hier produzieren konnten in der Cupra City Garage in München. Wieder mit Maxi, der hier immer die krassen Videos macht. Und hier Shoutout an die Tomorrow Community. Bitte schreibt in die Kommentare, was sagt ihr dazu, dass die Pepsi nun endgültig vom Markt ist? Welche Uhr verändert euer Leben? Wie findet ihr den Uhrenmarkt? Wir haben sehr viel Feedback bekommen. Beim letzten Mal auch auf das Thema hin, dass es immer noch in Stores so ist, dass man gerne eine Uhr kaufen möchte und sie dann nicht kriegt, dass man irgendeinen Kram noch dazu kaufen muss und dass das eben nicht mehr akzeptabel ist. Schreibt es einfach direkt in die Kommentare. Und wir sehen uns dann nächsten Sonntag um 18 Uhr bei YouTube.
Der Tomorrow Podcast wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Raval. Alle Informationen jetzt auf cupra.de. Der Tomorrow Podcast ist eine Produktion der Tomorrow Production. Executive Producer ist Lukas Weidauer. Head of Video and Production ist Maxi Steiner. Und Head of Operations Oscar Rovecchio. Und die Audience, das ist sowieso die beste der Welt. Das seid ihr, die Tomorrow Community. Wir sehen uns jeden Sonntag ab 18 Uhr auf YouTube und montags auf Apple, Spotify und überall, wo ihr Podcasts findet.